So, guten Morgen auch von meiner Stelle. Mein Name wurde ja bereits genannt. Ich bin Sven Hansen. Ich darf heute Morgen predigen. Ich freue mich, dass ihr heute Morgen alle da seid. Und wir haben ja heute Morgen auch schon so ein bisschen gehört, worum es geht. Die Raupe wurde schon gezeigt. Es geht um Verwandlung und das Thema meiner Predigt ist heute Verwandlung durch Rettung. Im letzten Jahr erregte eine ziemlich spektakuläre Rettungsaktion die öffentliche Aufmerksamkeit. Vielleicht habt ihr auch schon das mitbekommen oder ihr erinnert euch jetzt, wenn ich euch die Bilder zeige. Und zwar am 8. Juni verunglückte ein Höhlenforscher mit Namen Johann Westhauser in der sogenannten Riesending-Höhle. Riesending, die heißt tatsächlich so. Wahrscheinlich, weil sie eben so riesig ist, so ein riesiges Ding ist. Und er verunglückte am 8. Juni, wie gesagt, und es dauerte ganze 11 Tage, bis er wieder dann das Licht der Welt sozusagen wieder erblickt hat, bis er wieder an die Oberfläche herausgebracht werden konnte. Hier sieht man so eine Skizze, was ich kann man ein bisschen schwer erkennen vielleicht. Also er ist hier unten sozusagen ganz am Ende von der Höhle, ist er verunglückt. Es dauerte wohl einen ganzen Tag, bis irgendjemand dann, einer seiner Kollegen, aus der Höhle rauskam, um dann eben halt mit dem Handy oben, es gibt da unten natürlich keinen Empfang, mit dem Handy da oben dann Hilfe zu holen. Und dann einen Tag später konnte ein Arzt runtergebracht werden und so weiter und so fort. Also 11 Tage lang ging diese Rettungsaktion. Und was ich Wahnsinn finde, ist die Anzahl von Helfern, die an dieser Rettungsaktion beteiligt waren. Es waren nämlich am Ende über 700. Über 700 Menschen, die geholfen haben, diese eine Person zu retten. Es geht in unserer Predigtreihe ja, wie gesagt, um das Thema Verwandlung. Was löst Verwandlung aus? Wir haben bereits verschiedene Aspekte in der Predigtreihe betrachtet, zum Beispiel Liebe oder Vergebung. Und meine Frage heute Morgen ist, welche Verwandlung löst Rettung in uns aus? Und ich weiß nicht, welche Gedanken nun dieser Höhlenforscher hatte, nachdem er errettet worden ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Wort Danke sehr oft über seine Lippen kam. Danke an all die Helfer, die teilweise unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit sein Leben retteten. Man kann ihn fast gar nicht drauf erkennen, ne? Also wo er hier ist unter all den Helfern, hier ist die Trage. Und mit diesen Bildern, dieser Rettungsaktion, möchte ich heute Morgen mit euch zusammen 2 biblische Rettungsaktionen betrachten. Zum einen ist es die Geschichte von Noah, zum anderen die des Paulus. Jetzt denkt ihr vielleicht, was haben denn diese beiden Figuren miteinander zu tun? Das werde ich versuchen, heute Morgen aufzudröseln. Denn beide Geschichten weisen Parallelen auf, aber es gibt auch grundlegende Unterschiede. Die Geschichte von Noah ist wahrscheinlich so die mitbekannteste in der Bibel. Ich denke, ganz viele von euch haben bestimmt irgendwie, wenn ihr Kinder habt, sowieso ein Bilderbuch von der Arche Noah, wo man so Klapptüren hat und dahinter sind dann die Tiere und so weiter und so fort. Also ganz viele, auch Nicht-Christen, kennen einfach diese Geschichte. Außerdem ist es interessant, wenn man so ein bisschen danach forscht, ist auch eine außerbiblische Geschichte. Es gibt sehr, sehr viele Sintflutgeschichten in vielen alten Kulturen. Das nur am Rande erwähnt. Und ganz am Anfang erzählt Gott ja so die Schöpfungsgeschichte der Erde und des Menschen. Und zu diesem Zeitpunkt bezeichnet Gott diese Schöpfung noch als sehr gut. Das veränderte sich jedoch dann ziemlich bald durch den Sündenfall. Der Mensch entschied sich, selbstständig ohne Gott zu leben, und das bekam ihm nicht gut. Die Bosheit der Menschen nahm immer mehr zu, und in 1. Mose 6,6 heißt es dann, der Herr war bekümmert und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Aber dann heißt es in Vers 8, nur Noah fand Gnade beim Herrn. Noah führte im Gegensatz zu allen anderen Menschen der damaligen Zeit ein vorbildliches Leben. Und so warnte Gott ihn vor dem, was kommen sollte. Eine gigantische Flut sollte die Erde bedecken. Gott beauftragte Noah, ein riesiges Schiff zu bauen, mit dem Noah, seine Familie und eine Anzahl von Tieren gerettet werden sollte. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht, ein Holländer hat die Arche Noah tatsächlich 1:1 nachbauen lassen. Er hat dafür, ich glaube, 4 Jahre gebraucht. Und da kann man mal sehen, wie groß halt tatsächlich die Arche war. Also man sieht vielleicht auf dem Bild die Giraffe ganz vorne. Also er hat auch so verschiedene Tiere auch um 1:1 maßstabsgetreu in Holz, jetzt keine echte Giraffe, nachgebaut. Und ich finde, das gibt ein ganz gutes Bild, sagt etwas darüber aus, wie groß, welche Ausmaße dieses Schiff hatte. Und jetzt möchte ich einen Zeitsprung machen zu einer Rettung der anderen Art. Kurz nach Entstehung der ersten christlichen Gemeinden macht sich ein Mann namens Paulus auf den Weg nach Damaskus, um dort Christen aufzuspüren und sie gefangen zu nehmen. Für Paulus, der zur jüdischen Fraktion der Pharisäer gehörte, ist dieser neue Glaube an diesen Jesus von Nazareth eine komplette Irrlehre. Und er hält es offenbar sogar für legitim, dass die Anhänger dieses neuen Glaubens dafür mit ihrem Leben bezahlen müssen, wie es im Fall zum Beispiel des Stephanus der Fall war, der von der Öffentlichkeit gesteinigt wurde. Und die Bibel berichtet, dass Paulus offenbar Augenzeuge dieses Vorfalls war und er hat es gut geheißen. Und noch am selben Tag dieser Steinigung setzte eine schwere Verfolgungswelle gegen die Christen ein in Jerusalem und viele Christen flohen aus der Stadt. Und deswegen macht sich jetzt also halt dieser Paulus auf nach Damaskus, ausgestattet mit Bevollmächtigung des Hohen Rats, die Christen eben auch dort aufzuspüren, gefangen nach Jerusalem zu nehmen. Aber kurz vor Damaskus wird er plötzlich von einem blendenden Licht umgeben. Er stürzt zu Boden und hört eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragt Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Dieses Erlebnis stellte das Leben von Paulus völlig auf den Kopf. Die Bibel berichtete, dass er sogar für einige Tage erblindete und an der Hand nach Damaskus geführt werden musste. Dort schickt Gott einen Christen zu Paulus, der für ihn um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist bittet. Und nachdem das geschieht, erlangt er sein Augenlicht wieder und erkennt mit einem Mal, dass Jesus tatsächlich die Wahrheit ist. Gottes Sohn, der für uns gestorben ist. Er lässt sich unmittelbar danach auf den Namen von Jesus taufen und wird im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen zum ersten Saulus, der zum Paulus wird. Obwohl jetzt der Name Saulus nichts aussagt irgendwie über seine Charaktereigenschaft, sondern Saulus wurde im jüdischen Kontext genannt, Paulus dann eher im griechischen. Aber wir kennen vielleicht dieses Sprichwort, er wurde vom Saulus zum Paulus, zum leidenschaftlichen Anhänger von Jesus, der sich aufmacht, die gute Nachricht überall im Römischen Reich bekannt zu machen. Wir haben es hier also mit zwei Rettungsgeschichten unterschiedlicher Art zu tun. Man könnte sagen, zwei unterschiedliche Rettungswerkzeuge werden gebraucht. Auf der einen Seite ist es ein Schiff und auf der anderen Seite die rettende Botschaft über Jesus Christus. Und jetzt komme ich so zu den Gemeinsamkeiten oder auch das, was vielleicht nicht so gemeinsam ist. Für mich ist die Arche, wenn ich so sagen darf, ein Prototyp des Evangeliums, eine Art von Vorgängerbild der guten Nachricht von Jesus Christus. Und wenn wir die Arche als Prototyp des Evangeliums betrachten, ist es interessant, sich einmal die Gemeinsamkeiten anzuschauen, aber auch zu sehen, was anders ist. Eine Gemeinsamkeit ist der Anspruch, den einzigen Weg zur Rettung darzustellen. Es gab zur Zeit von Noah nur diese eine Arche, nur dieses eine Boot. Es gab nicht noch irgendwie eine Arche von Henoch oder eine Arche von Enosch oder eine Arche von Heinz Müller, der vielleicht halt irgendwie eine viel schönere Arche gebaut hat mit Außenbordkabinen und Balkon und da gab es nicht nur irgendwie Rinder an Bord, sondern auch ein Steak in der Pfanne und das war alles viel annehmlicher. Es gab nur dieses eine Schiff. Noah war aufgefordert, den Worten Gottes Glauben zu schenken und anzufangen, die Arche zu bauen. Und wer errettet werden wollte, der musste auf dieses Schiff oder er ging unter. Genauso stellt sich Jesus als einzigen Weg zur Rettung dar. In Johannes 14,6 sagt er über sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und wir sind aufgefordert, diesen Worten Glauben zu schenken und unser Leben, unsere Hoffnung alleine auf Jesus zu setzen. Beiden gemeinsam ist weiter, dass sie einen Bund Gottes mit den Menschen darstellen. Nachdem Noah mit seiner Familie und den Tieren die Arche verlassen hatte und Noah aus Dank über seine Rettung einen Altar mit Brandopfern errichtet hat, sprach Gott: Nie mehr will ich wegen der Menschen die Erde vernichten, obwohl sie von frühester Jugend an voller Bosheit sind. Nie wieder will ich alles Leben auslöschen, wie ich es getan habe. Solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Es war also ein Bund, in dem Gott die Unversehrtheit der Erde versprach. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Es war ein einseitiger Bund. Das heißt, Gott verpflichtete sich, sein Versprechen zu halten, ohne eine Gegenforderung an die Menschen zu stellen. Und es war übrigens der erste in der Bibel erwähnte Bund von Gott mit den Menschen. Demgegenüber ist der Bund, den Gott durch Jesus mit den Menschen schuf, weitaus besser. In Jeremia 31 kündigt Gott diesen neuen Bund an und zum Inhalt heißt es in Vers 33: Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das hat eine ganz andere Qualität. Heißt es in dem ersten Bund mit Noah: Naja, die Menschen sind halt böse, da kann man nichts machen, aber trotzdem werde ich die Erde zukünftig verschonen. Hören wir, dass Gott in dem neuen Bund die Lösung für das eigentliche Problem anbietet. Er sagt zu den Menschen: Ich werde euch mein Gesetz, also meine Erwartung an euch, wie ihr leben sollt, diese eigentlich nicht erfüllbaren hohen ethischen Standards in euer Herz schreiben. Sozusagen soll es euch in euer Fleisch und Blut übergehen. Es soll für euch zur normalen Gewohnheit werden, das Gute zu tun und das Schlechte zu unterlassen. Sind das nicht gute Nachrichten allererster Güte? Ich danke dir, Beate, dass du heute Morgen hier gestanden hast und erzählt hast von deiner Verwandlung oder deinem Prozess der Verwandlung. Und wir sehen, dass sozusagen das die Wahrheit ist. Er gab uns ein neues Gesetz in unser Herz hinein. Und natürlich ist es eben nicht so, dass es irgendwie schwuppdiwupp, wir sofort von jetzt auf gleich irgendwie erleben, oh, wir sind verwandelt, wir sind ein Schmetterling. Es ist ein Prozess. Aber die Möglichkeit ist da. Die Möglichkeit der Verwandlung ist da eben. Und auch nicht aus uns heraus, sondern weil Gott seine Forderung in unser Herz hineingeschrieben hat. So wie Beate es erlebt, so wie ihr es auch vielleicht erlebt in anderen Bereichen, so erleben wir doch Stück für Stück Verwandlung und Veränderung. Und nachdem ich etwas über die Qualität der Rettung gesagt habe, möchte ich als Drittes etwas zur Quantität sozusagen sagen. Also über die Anzahl der Menschen, die gerettet werden. Okay, wenn wir mal bei der Arche mal das durchzählen, das sind Herr Noah, Frau Noah, dann die Söhne Herr Ham, Sem, Japhet und die Frauen und das war's. 8. Also 8 Personen und eine ganze Menge Anzahl von Tieren. Das ist natürlich schön für die Tiere, aber eine etwas magere Ausbeute finde ich für die Menschen. Und die Frage ist, warum so wenig? Warum nur 8 Menschen? Natürlich, weil die Voraussetzung, so ein Bordticket für die Arche zu bekommen, recht hoch waren und es nur einen einzigen gab, der sie erfüllte. Alle anderen, die nicht so rechtschaffen waren wie Noah, gingen leer aus. Und die, die gerettet werden mussten, mussten sogar ihr Rettungsboot noch mit eigenen Händen bauen. Es gehört aber nicht zu Gottes grundsätzlichem Willen, dass nur so kläglich wenige gerettet werden. Im 1. Timotheusbrief 2,4 heißt es: Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Nicht nur ein paar. Deswegen ist ja auch die Arche ein Vorgängerbild von dem, was dann eines Tages sein wird mit dem neuen Bund. Exemplare stehen halt diese 8 Personen für mich, für das, was Gott dann zu späterer Zeit eben halt aufrichten wird mit dem neuen Bund. Sein grundsätzlicher Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden. Das Problem ist nur diese unendlich tiefe Kluft zwischen der Heiligkeit Gottes und den Menschen, die von früh an böse sind. Und Gott sei Dank wurde diese Kluft durch Jesus Christus überwunden. In ihm sind wir errettet. aber nicht, weil wir es verdient hätten oder verdienen müssen. Aus Gnade sind wir errettet. Was hatte Paulus vorzuweisen, als er errettet wurde? Ein Mann voller Hass, der andere wegen ihres Glaubens verfolgte. Er hatte nichts vorzuweisen. Genauso wenig wie wir. Unsere Errettung ist reine Gnade. Ein letzter abschließender Bibelvers, den möchte ich jetzt noch einmal zeigen, verdeutlicht dies. Aus Epheser 2,8. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Verwandlung durch Rettung oder Errettung. Ich glaube, über eines war Paulus sich wirklich bewusst. Dieses einzigartige Geschenk, was ihm Gott gegeben hat, bereitet hat, ein neues Leben beginnen zu dürfen, diese unglaubliche Chance, frei zu werden von Schuld, seinen Hass abzulegen. Und ich glaube, dass ihn dies mit tiefer Dankbarkeit erfüllte und immer wieder neu verwandelte. Und darauf sollten auch wir unser Augenmerk richten. Und das ist, da habe ich ein Ausrufezeichen dahinter gemacht, weil ich es wirklich wichtig finde. Wir sollten jetzt nicht in diese Richtung denken, ach, ich bin ja so schlecht und habe ja eigentlich die Rettung nicht verdient. Sondern viel eher so, ja, niemand hat sie sich verdient. Aber weil Gott mich so unendlich wunderbar findet, mich so unendlich liebt, so eine unendliche Sehnsucht hat, mit mir Gemeinschaft zu haben, hat er mir dieses Geschenk überreicht. Ja, wir haben es nicht verdient, aber Gott liebt dich, er liebt mich so sehr. Er hat diese Sehnsucht so sehr in sich, dass er einfach sich freut, uns dieses Geschenk zu überreichen. Unser Sohn ist mittlerweile 2 Jahre alt und bekommt ja auch schon dann mittlerweile einige Geschenke. Und wenn ich ihm ein Geschenk überreiche, oder wenn wir ihm ein Geschenk überreichen, wird er bestimmt nicht sagen, Papa, nicht verdient. Nein, natürlich nicht. Er wird sofort das Geschenkpapier aufreißen und seine Augen strahlen und dann wird er gucken, was er bekommen hat. Und er wird sicherlich nicht daran denken, dass er irgendwie, keine Ahnung, letzte Nacht uns hat nicht schlafen lassen oder irgendeinen anderen Käse gemacht hat, den 2-Jährige so verzapfen in den letzten Stunden und Tagen. Nein, er wird das Geschenk nehmen, er wird es aufreißen, er wird es für sich in Anspruch nehmen. Das ist seins. Und genau so dürfen auch wir uns als Kinder Gottes über dieses Geschenk der Errettung freuen. Jetzt möchte ich mit euch noch einen kleinen Gedankensprung machen, hin zu einem Video, über das ich letzte Woche gestolpert bin. Noch nicht, bitte, noch nicht. Ich wollte dazu noch was sagen. Ich möchte dieses Video zeigen, weil ich finde, es sagt etwas aus über diese Größe des Geschenks. Über diese unfassbaren vielen Möglichkeiten, die dieses Geschenk beinhaltet, dass wirklich alle Menschen errettet werden können. Sogar Terroristen, sogar Soldaten des Islamischen Staates. Und darum geht es in diesem Video. Offenbar wurden Anfang des Jahres vom Islamischen Staat in Libyen 21 koptische Christen entführt und getötet. Sie wurden an einen Strand geführt, es wurde gefilmt. Und dieses Video trägt den Titel »Eine im Blut geschriebene Nachricht an die Nationen des Kreuzes«. So weit, so gut. Und dann gibt es jetzt ein Antwortvideo einer christlichen Organisation, welche sich für verfolgte Christen einsetzt. Und ich finde es persönlich sehr bewegend, natürlich die Musik und die Aussage, die Bilder, die Landschaftsbilder. Also ihr werdet jetzt nichts Schlimmes sehen, keine Angst, sonst würde ich es euch nicht zeigen. Aber mir geht es um die Hauptaussage dieses Videos. Es ist eine Einladung an den Islamischen Staat, zu Jesus zu kommen und sich retten zu lassen. Und es zeigt für mich die unglaubliche Kraft des Evangeliums, Menschenherzen zu verändern. Das Video möchte ich jetzt gerne zeigen und die Botschaft ist auf Englisch und Arabisch verfasst. Es gibt deutsche Untertitel, aber die sind ganz unten am Rand, deswegen werde ich die jetzt vorlesen, damit ihr alle das auch dann eben mit aufnehmen könnt. Jesus sagt über sich: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, irrt nicht mehr in der Dunkelheit umher, sondern folgt dem Licht, das ihn zum Leben führt. Vielleicht kann man heute Morgen hier sitzen und denken, ich bin Lichtjahre davon entfernt, ein Terrorist zu sein. Ich führe ein ziemlich gutes Leben. Ich kann mich benehmen, ich kümmere mich um meine Mitmenschen. Dennoch sagt die Bibel, dass alle Menschen ohne Jesus in der Dunkelheit herumirren. Ich saß einmal in meinem Leben in einer relativ unerforschten Höhle für vielleicht eine Minute im Dunkeln. Das war in Neuseeland. Wir waren eine Gruppe von Leuten. Wir haben da so eine Höhle erforscht. Einer kannte sich auch ganz gut aus und die wollten dann noch ein bisschen weiter, aber ich hatte mich da nicht getraut, weil es da ein bisschen verzweigt aussah und man musste sich da irgendwo durchquetschen. Und jedenfalls bin ich dann zurückgeblieben. Ich hatte zwar eine Taschenlampe, aber ich dachte, ich mache sie jetzt mal aus. Und ich saß da in dieser absoluten Dunkelheit. Ich weiß nicht, ob ihr mal in so einer wirklich tiefen Höhle drin wart. Es ist absolut, man kann nichts sehen. Man kann nicht die Hand vor Augen sehen, in keiner Weise. Es ist absolut tiefschwarz. Und ohne Licht hätte ich niemals wieder herausgefunden. Und auch wenn wir von Gottes Versprechen profitieren, dass das Tageslicht und die Sonne scheinen wird, sitzen wir geistlich gesehen dennoch in einer absolut dunklen Höhle, ohne Jesus. Jesus fragte einmal seine Jünger, für wen die Leute ihn wohl hielten. Und sie sagten, für diesen und für jenen, für Elia oder für Johannes. Und er fragte dann noch einmal, für wen haltet ihr mich? Und Petrus sagte, du bist Christus, der von Gott gesandte Retter. Wir brauchen keinen Rettungstrupp von über 700 Menschen, die uns aus der Höhle herausholen. Wir brauchen nur Jesus. Er ist derjenige, der uns aus der Dunkelheit ins Licht holt.